FVI, der Podcast, das Neueste aus Instandhaltung und Produktion mit Markus und Björn. An dieser Stelle ein Dank an unseren Sponsor, denn dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Belfort DHD. Die Belfort DHD arbeitet jährlich an bis zu 3000 Maschinen und Produktionsanlagen von unterschiedlichen Herstellern. Das macht die Belfort DHD zu dem Dienstleister, wenn es um die herstellerunabhängige Wartung, Reparatur und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Herzlich willkommen hier zurück bei unserem kleinen FOI-Podcast. Heute sitzen mir gegenüber zwei gut aussehende, strahlende, jung gebliebene Männer. Zum einen, den kennt schon jeder, Markus Ahorner, und zum anderen Ralf Ruthardt. Ralf, was führt dich in einen Podcast über Industrie?
Ja, was gibt es Wichtigeren als diesen Podcast über Industrie?
Das sagen wenige. Ich bin immer froh, wenn es jemand sagt, aber nehme ich jetzt einfach mal so hin. Ich genieße das.
Eben ausgestattet, ne? Also ich selber komme aus der künstlichen Intelligenz und Prozessautomatisierung, ja. und Richtung Industrie 4.0 und Ähnliches hat uns doch allerhand begleitet. Und am Ende sind es auch gesellschaftspolitische Herausforderungen.
Auch ist ein, sagen wir mal, eine fast schon leichte Übertreibung.
Wir müssen vielleicht was dazu sagen. Wir haben heute ein ganz neues Format. Wir hangeln uns entlang einer Buchbesprechung. Das haben wir wirklich, also das literarische Terzett, das haben wir noch nie gemacht.
Das ist korrekt. Hatten wir schon mal einen Autor bei uns? Ich glaube auch noch nicht, oder? Also vielleicht tue ich jetzt unseren vorherigen Gästen Unrecht, aber ich glaube...
Wir schreiben ja sonst viel Blödsinn, aber es war kein professioneller Autor.
Markus hat jetzt fantastisch gespoilert. Ralf, du hast ein Buch geschrieben. Wie heißt es? Worum geht es? Was ist dein Anliegen?
Das Buch heißt Das laute Schweigen des Max Grund. Es ist entstanden aus der Motivation heraus, die sich entwickelt hat nach der Pandemie, wo ich doch mit sehr großen Augen als kleiner Unternehmer auf das Hier und Heute geschaut habe und mir die Frage gestellt habe, was denn eigentlich so geschieht in Deutschland. Und dabei habe ich dann festgestellt, dass ich um eine Wortmeldung gar nicht herumkomme, weil mir doch die Diskussionen und die Gesprächsformate, ob es jetzt in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ist oder ob es der Diskurs im Deutschen Bundestag oder anderweitig ist, doch sehr einseitig sind und vor allem nicht tiefgehend genug. Und am Ende ich als einfacher Bürger immer das Gefühl habe, dass mir jemand eine Meinung sagen möchte. Also sprich, es ist ein bürgerschaftliches Engagement, dieses Buch, dieser Roman, und jetzt nicht ein literarisches Moment, zu dem ich mich quasi seit Jahren hingezogen gefühlt hätte.
Okay, dann, ich sag mal, du hast jetzt schon relativ breites Feld aufgemacht. Vielleicht mal als spannende Frage, man würde ja intuitiv denken, wir haben ja jetzt Internet und die Leute können sich so viel austauschen wie noch nie zuvor. Ja? Ich widerspreche dir nicht, sondern eher teile ich deine Meinung. Nichtsdestotrotz gibt es irgendwie das Momentum, eingeschränkte Meinungen oder sehr kanalisiert Meinungen wahrnehmen zu müssen, zu können. Man muss sehr stark nach abweichenden Meinungen suchen. So möchte ich es mal formulieren. Ja. Woran liegt das? Oder was denken wir, woran es liegt? Ich glaube, erklären können wir das alle nicht.
Dass wir als Menschen im Hier und Heute schon damit zu kämpfen haben, dass wir komplexe Sachverhalte haben, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Das hat was damit zu tun mit den Möglichkeiten, die das World Wide Web bringt. Das hat was damit zu tun, dass wir eine globale Logistik haben. Das hat was damit zu tun, dass wir technologisch so fortgeschritten sind. Und auf der anderen Seite sind unsere Kapazitäten, nämlich die 24 Stunden am Tag, limitiert. Ja. Also suchen wir uns vielleicht die schönen und bequemen Dinge raus und die anderen versuchen wir in der Kürze einer Zeit hinzubekommen. Und dabei stellen wir dann fest, dass sie uns A, da und dort überfordern, ja, und B, flüchtet man sich vielleicht auch ins Bequemere und ins Private.
Ja, eine weitere Wahrnehmung, die gerade ich persönlich habe, da ich mich ehrlich gesagt in keiner, also ich fühle mich keiner Partei zugehörig. Also ich identifiziere mich mit keinem Parteiprogramm, ja. Sondern ich persönlich versuche eigentlich immer die für einen partikulären Sachverhalt mir am passendst erscheinendste Meinung rauszusuchen, nennen wir es so. Ja? Also könnte man opportunistisch nennen, ich nenne es persönlich eher faktenorientiert und pragmatisch. Ich habe aber an vielen Stellen auch das Gefühl, dass diese, ja, sagen wir mal, Offenheit einem gar nicht mehr zugestanden wird, sondern wenn ich eine bestimmte Meinung einnehme, beispielsweise, nehmen wir es mal raus, ist auch kein großes Geheimnis, ich persönlich bin großer Kernkraftfreund in dem Sinne, dass ich sage, für die gegebene Situation ist es die derzeit beste Lösung. Ja, das scheint aber immer in der Wahrnehmung bestimmter Personengruppen damit einhergehen zu müssen, dass ich auch andere politische Positionen habe, was gar nicht stimmt. Ja, und das finde ich ein sehr, sehr interessantes Phänomen, dass man halt vermehrt schubladisiert und es gar nicht mehr möglich ist, dass das quasi Leute ein Spektrum bedienen oder dass Leute auch, sagen wir mal, eine größere Spannbreite von faktenbasierten Meinungen einnehmen. Ich stell das mal zur Diskussion.
Ja gut, an der Stelle, denke ich mal, haben wir in Deutschland schon eine sehr besondere Entwicklung in den letzten ein, zwei Jahrzehnten erlebt, nämlich zum einen, dass man doch eine sogenannte Mitte politisch gesucht hat, um regierungsfähig zu werden. Und das hat vielleicht auch da und dort das eigene Parteiprogramm oder die eigenen Überzeugungen überlagert. Also im Vordergrund stand womöglich für die eine oder andere Partei und ihre Akteure den passenden Koalitionspartner zu finden, um in der Regierung quasi was durchsetzen zu können, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Problem, dass wir in den Medien, insbesondere natürlich auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, womöglich eine Tendenz haben, wo bestimmte Personengruppen in dem, wie sie sich dort etabliert haben, dominieren und damit verbunden ihre Meinungen. Das, glaube ich, kann man schon erkennen. War früher anders. Da gab es so ein Hauser und Kinsler, falls sich irgendjemand noch erinnert.
Daran erinnere ich mich noch. Allerdings muss ich auch sagen, da war ich, oh, ich war so, ich weiß nicht genau, wann sie aufgehört haben, aber ich glaube so Anfang meiner 20er oder sowas. Also war jetzt nicht meine politisch prägendste Zeit, sagen wir es mal so.
Ich hab die Vermutung, dass wir entlang dieser gesellschaftlichen Konfliktlinien einen Zusammenhang mit der technischen Entwicklung, auf die komme ich gleich. Meine etwas undurchdachte These lautet so: Wir definieren uns über das Nein. Das heißt, Björn, um auf deine Frage zu antworten, ja, das heißt, du äußerst etwas, was mir persönlich nicht gefällt. Jetzt setze ich den Filter und sage, ach, der Björn muss in eine meiner vielen Nein-Schubladen, also der ist jetzt schlecht, weil der diese eine Meinung von mir nicht vertritt. Das hat auch gleich ein Ende, das merkt man gleich dort beim Nachdenken, wenn man mal überlegt, wenn es 80 Millionen Meinungen gibt, dann ist die Chance relativ gut, dass irgendwann eine dabei ist, die mir nicht gefällt. Und damit schubladisiere ich dich jetzt in eine meiner vielen Nein-Position. Nehmen wir irgendeine Partei, die mir nicht gefällt. Ich sage die jetzt hier nicht, ist auch vollkommen egal. Es ist jedenfalls eine, die ich aus irgendeinem Grund nicht vertrete. Persönlich geht es mir genau wie dir. Ich vertrete auch keine Partei und mir ist das eigentlich vollkommen wurscht. Ich will eigentlich nur gute Politik. Aber jetzt bist du in dieser Schublade drin. Jetzt begegne ich dem Nächsten. Jetzt kommt der Ralf, der sagt dann auch wieder was. Das ist eine ganze Zeit lang verstehen wir uns prächtig. Und dann bin ich auch mit dem an irgendeinem Punkt mal nicht einer Meinung. Also spätestens jetzt kommt er auch in irgendeine dieser Nein-Schubladen von Leuten, mit denen ich eigentlich nicht weitersprechen möchte. Das führt dann irgendwann dazu, dass ich in einem relativ kleinen Kreis bin mit Leuten in dieser Echokammer, die nur noch wenig, aber das beständig von dem projizieren, von diesem ganzen Spektrum an Meinungen. Und der Witz ist, ich finde diese Leute, und jetzt kommen wir zur Technologie, das Internet bietet über die Blasenbildung und die Algorithmen von zum Beispiel sozialen Netzwerken genau dafür die wunderbare Möglichkeit. Das hat so eine breite Spannbreite, dass ich diese Menschen, das hätte ich mir vor 30, 40 Jahren mit der alten manuellen Kommunikation gar nicht leisten können, zu allen in meiner Umgebung ständig Nein zu sagen und die immer weiter auszusortieren, weil ich irgendwann allein gewesen bin, noch nicht mal an meinem Stammtisch. Aber heute ist dieser virtuelle Stammtisch insgesamt so virtuell riesig, dass ich sagen kann, das ist ganz egal, wie lange ich filtere und sortiere, meine Blase, die wird zwar immer kleiner, das merke ich aber nicht, weil es immer noch genügend gibt, und ich kann immer noch genauso lange Cluster finden, und im Prinzip ist das, glaube ich, eine statistische Clusterbildung mit Leuten, von denen ich denke, ich muss ja perfekt recht haben, denn die sind ja genau alle meiner Meinung. Da das aber 80 Millionen Menschen so geht, haben wir vermutlich 80 Millionen Cluster von Leuten, oder zumindest nicht viel weniger. Ja, vielleicht teilt das Ganze durch 8 oder 10, dann haben wir vielleicht noch ein paar Millionen dieser. Also ich will sagen, wir finden immer eine Zielgruppe technisch, die genau das widerspiegelt. Um mal vielleicht auf diese Geschichte von dem Max Grund zu kommen. Der schweigt ja. Das Buch heißt ja, Ralf, das laute Schweigen. Also ich hab jetzt dieses Buch tatsächlich gelesen. Und ich muss sagen, mit dem Titel Roman bin ich jetzt nicht einverstanden. Ich hätte gesagt, das Ding hat Novellenform. Aber vielleicht trennen wir Form und Inhalt. Also über die Form könnten wir jetzt endlos streiten. Das ist, glaube ich, was für den Deutschunterricht. Aber was den Inhalt angeht, dann hat der Max eigentlich ein Telefonbuch an Gedanken, die er mit sich selbst ausmacht. Also er denkt über alles nach, ja. Ich glaube, vieles von dem, was in dem Buch passiert, passiert hinter der Stirn von Max. Und es sieht aus wie ein Dialog. In Wahrheit spricht er, glaube ich, nach meinem Verständnis nur mit sich selbst. Aber er spricht über alle möglichen Themen, die ich täglich in der Zeitung lesen kann. Er sagt, wo sind wir mit unserer wirtschaftlichen Entwicklung in Europa und in Deutschland? Er denkt über Migration nach. Er denkt über Digitalisierung nach. Also sagt mir jetzt irgendein Thema, das in diesem Buch, ich glaube, Corona ist auch, sagt mir irgendein Thema, das in diesem Buch nicht drin ist. Es ist ein Telefonbuch voller Gedanken, ein Branchenverzeichnis. Aber lässt er das raus, Ralf? Ich hatte den Eindruck, da ist jemand, der Autor, der dahinter sitzt, der seine gesamte, der für seine, alle seine Gedanken, die der auch gehabt hat, eigentlich ein Ventil gesucht hat. Ist das jetzt überzogen?
Das beschreibt es genau. Und das ist auch das, was wir. Im Vorfeld des Buches habe ich da einige umfangreiche Recherchen gemacht, auch mal quer durch die Republik, auch in den sogenannten neuen Bundesländern, ja, wo die Menschen ja auch noch eine Erfahrung haben aus dem Sozialismus, aus der DDR heraus. Und ich habe sehr oft erlebt, je intensiver die Leute eingebunden sind in unternehmerisches Handeln oder am Arbeitsplatz, umso vorsichtiger werden sie, weil ihre Arbeit und das, was sie dort besprechen, nicht im Zusammenhang stehen soll, was sie mit dem, was sie gesellschaftspolitisch denken und empfinden. So, das ist ein Grund, sich da zurückzuziehen. Und das Zweite ist natürlich, dass die Leute wirklich eine Sorge haben vor Restriktionen. Ich kenne eine Fülle von
Leuten. Eine konkrete Restriktion beschreibst du ja in dem Buch. Wir verraten jetzt nicht, was es ist. Ja, wir wollen es nicht spoilern und wir wollen jetzt nicht die geneigte Zuhörerschaft vom Kaufen dieses Werkes abhalten. Aber etwas passiert mit dem Max, der Hauptfigur, ja? Der läuft in so eine Konsequenz hinein. Das können wir, glaube ich, verraten, ja? Und ist das etwas, was dir persönlich irgendwo schon mal begegnet ist, dass du sagen würdest, das ist real, diese Angst? Oder ist das etwas, wo du sagen würdest, okay, das befürchte ich, weil ich das mal intellektuell bis zu Ende gesponnen habe, so etwas könnte passieren, dann wäre das eine Konsequenz für, man darf ja nicht mehr alles sagen. Und also man darf eigentlich schon alles sagen, rein rechtlich, aber man muss halt die Konsequenzen tragen. Und die Konsequenz für den Max wird schmerzhaft.
Genau. Also ich habe reell das so noch nicht erlebt, aber die ersten Anzeichen davon. Und ich erlebe es auch im persönlichen Umfeld oder im Umfeld von Menschen, mit denen ich geschäftlich oder anderweitig zu tun habe, wo doch eine große Vorsicht einzieht und die Leute hinter sogenannter vorgehaltener Hand dann reden, wenn ein bestimmtes Vertrauensverhältnis da ist oder Türen geschlossen werden. Also das ist sehr interessant zu beobachten. Und das ist keine Beobachtung jetzt alleine der letzten ein oder zwei Jahre, sondern das hat auch schon deutlich vor damit angefangen. Und der zweite Punkt, der mich da in diese Richtung motiviert hat beim Schreiben des Romans oder der Novelle, das sind wir in unseren Diskussionen übrigens sind auch schon übereinander gewesen, schon im Vorfeld, war, dass wenn wir mal in die Geschichte hineinschauen, es immer das Unvorhersehbare gegeben hat. Jetzt ist der Satz natürlich auch relativ zu sehen, weil vieles ist unvorhergesehen, aber es gab immer Entwicklungen und irgendwann, ohne dass man jetzt groß Zeit hatte, darüber nachzudenken und zu reflektieren, gab es dann eine Eskalation. Ob es kriegerische Auseinandersetzungen waren oder ob es Restriktionen waren, dass man nur noch bestimmte Dinge sagen, meinen, denken durfte und dergleichen mehr. Und ich glaube schon, dass wir gerade in einer so freiheitlichen Demokratie eine sehr große Achtsamkeit bei uns Bürgerinnen und Bürger brauchen, was die Meinungsbildung anbelangt. Und wenn man jetzt mal ein bisschen in die Analyse geht, was zu den einzelnen Themen noch ein zulässiges Meinungsspektrum ist, um nicht gleich in eine Extremposition verschoben zu werden, die man für sich selber gar nicht so empfindet, dann können wir mit den AKWs anfangen. Wir können mit dem Ukraine-Krieg weitermachen, mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Wir können uns fast jedes beliebige Thema raussuchen. Das Meinungsspektrum hat sich schon deutlich verändert. Und alleine das wiederum zu sagen oder zu kritisieren, ist ja auch schon wieder für den einen oder anderen, der ein politisches Mandat hat oder der in den Medien Einfluss hat, ein Grund, es zu verurteilen und mindestens es heftig zu kritisieren.
Es ist ja ein Widerspruch, ja, in dem, was wir beide jetzt in den letzten 7 Minuten gesagt haben. Einerseits haben wir habe ich ja irgendwie gerade beschrieben, ja, wenn meine These mit den Clustern stimmt, dann hätten wir ja ein technologisches Umfeld, in dem man, also mehr sagen als früher geht, glaube ich, nicht, aber man findet für alles, was man sagt, irgendwo eine Zielgruppe. Das hatte man früher, glaube ich, nicht, wenn man nicht spezielle, wenn man nicht wirklich ein großer Fan des berühmten Stammtisches war, den ich auch nur aus Erzählungen kenne, muss ich sagen. Ja, aber ich war mal irgendwo in München in einem dieser Hofbräuhäuser und da habe ich mal einen gesehen. Also irgendwo muss es die geben. Und gleichzeitig sagen wir aber, der moderne Staatsbürger muss gleichzeitig sein eigenes Messer im Kopf, seine Schere im Kopf anwerfen, ja, um zu sagen, er muss sich praktisch vorher selbst zensieren, denn in dieser Riesentechnik-Geschichte läuft er mit derselben Gefahr eventuell auch herum und sagt, naja, also ich meine, es gibt diesen unschönen Begriff des Shitstorms zum Beispiel, ich kann Angst um meine Firma haben, ja, wenn ich da, vielleicht sogar als Mitarbeiter, vielleicht aber auch als Eigner, wenn ich da sage, ich benehme mich irgendwie sehr, sehr dumm, da gibt es genügend Leute, die einen abcanceln könnten. Und das die andere Seite, die das will, kann, hat eben auch die technische Möglichkeit, jemanden zu mobilisieren und könnte dann sagen, also dem schaden wir jetzt persönlich. Das ist so eine Art, wie soll ich sagen, früher hat man einen Ziegelstein ins Fenster geworfen, heute macht man das über Server Denial of Services Angriffe. Und da, mit beiden dieser Fälle müssen wir umgehen. Ja, wir haben also einerseits die Technologie, die uns mehr erlaubt als je zuvor, und die andererseits, die Konsequenzen fliegen aber auch ganz schnell zurück. Auch schneller und umfangreicher als früher.
Ich möchte vielleicht noch einen Zusatzgedanken reinbringen, weil das ist, glaube ich, gerade in diesem Unternehmerumfeld relativ interessant. Ich sag mal, nehmen wir jetzt mal ein sehr extremes Beispiel. Ja, zum Beispiel Elon Musk ist eine Person, die absolut polarisiert, der auch in meinen Augen sehr ungefiltert viel Blödsinn redet, muss man auch so sagen. Da erkennst du aber natürlich auch, es gibt Leute, die hassen oder lieben ihn.
Das polarisiert, ne?
Ja. Es polarisiert extrem stark. Und das ist natürlich gerade im oder Marketing-Kontext. Ne? Ich sag mal, früher so in der altmodischen Werbebranche hieß es immer Positionierung, spitz positionieren. Die Leute müssen wissen, wofür du stehst. Ist das nicht auch ein Faktor?
Absolut, denke ich schon. Aber wenn wir auch nochmal das aufgreifen, was Markus gerade ausgeführt hat, dann haben wir doch Folgendes. Wir haben die sozialen Medien und die dortigen Möglichkeiten durchaus in einer Vergleichbarkeit zum Stammtisch. Nicht jeder durfte an diesem sogenannten Stammtisch Platz nehmen, deswegen war es ja auch ein Stammtisch. So. Das heißt, die Algorithmen der sozialen Netze führen die Leute zusammen, die gleiche Interesse haben und der Dinge mehr. Das heißt, dort bin ich an meinem virtuellen Stammtisch und kann relativ sagen, es ist aber in weiten Teilen auch frei von Bedeutung und von Einfluss. Das heißt, sobald wir auf Plattformen wechseln, also jetzt meinetwegen ein Gastbeitrag in der Zeitung, ein Diskurs in einem Politik-Talk, in einem öffentlich-rechtlichen Fernseher oder einem der anderen großen Sender, wenn wir gar ins Parlament gehen oder Ähnliches, dort verlasse ich ja nicht nur meine Bubble, sondern dort bin ich auch an Stellen, wo Einfluss generiert wird, durch große Reichweite oder durch parlamentarische Beschlüsse. Und dort, wo es drauf ankommt, dort, glaube ich, findet diese Verengung eines Spektrums statt, nämlich des Spektrums zu argumentieren und gegen zu argumentieren und dann Position zu beziehen, so wie es auch von einem Kollegen Musk der Fall ist, ja, auch mal eine provokante Position zu beziehen. Dort kommen die Stressfaktoren auf und auch die Risiken, während ich in meiner Stammtischbubble, egal ob virtuell oder irgendwo in der Kneipe, die Situation habe, dass ich nahezu alles sagen kann und über jeden auch schimpfen kann. Aber wir brauchen ja als Gesellschaft die Qualität des Diskurses dort, wo Entscheidungsbildung stattfindet und wo Entscheidungen schlussendlich auch beschlossen werden und dann in die Umsetzung kommen. Und an den Stellen, glaube ich schon, haben wir einen Nachholbedarf im Diskurs, in der Art und Weise, wie wir ihn führen.
Vielleicht eine These von meiner Seite, haben wir einen Nachhol, also ich habe oft das Gefühl, der Diskurs wird nicht geführt, um einen Diskurs zu führen, sondern um bedingungslos auf der eigenen Position zu beharren. Also es könnte das Argument vorgebracht werden, was auch immer will, ja, also es kann so richtig sein, wie man mag, es würde aber nichts daran ändern. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber ich fand das mal fand das einen schönen Gradmesser, ehrlich gesagt, dass Ideologie da anfängt, wenn man sich selber fragt, welches Argument würde mich denn überzeugen? Mir fällt nichts mehr ein.
Vince Ebert.
Ja.
Wenn es kein rationales Argument gibt, von dem du sagen würdest, okay, das würde meinen Standpunkt wirklich verändern, dann bist du ein Ideolog.
Genau, und ich habe das Definition. Gefühl, genau dahin laufen viele Diskussionen, die ich teilweise auch einfach nur konsumiere, muss ich sagen. Ich sag mal, Markus, du bist ja immer sehr ausdauernd, auch die Diskussion bis zum bitteren Ende zu führen. Ich persönlich
hätte unglaublich gern recht. Das ist
wie soll ich es sagen? Ich resigniere dann halt ganz oft, weil halt dann sobald die richtigen Argumente kommen, dann halt nur noch Blödsinn kommt und dann habe ich, also dann macht mir die Diskussion keinen Spaß mehr. Also dann haben wir halt die Ebene verlassen, auf der ich noch diskutieren möchte. Ne? Das ist etwas, was mir ganz massiv auffällt. Ne? Das ist halt kaum noch möglich ist, quasi auf einer rationalen Ebene in dem Sinne zu argumentieren, dass jemand sich überhaupt überzeugen lassen möchte oder dass man überhaupt einen Standpunkt von jemand anders einnehmen will.
Für mich wäre eine der Preisfragen, Ralf, wenn du nochmal auf diese Figur unseres Max guckst, also der Protagonist unseres Buches, der ja auch da gleich diesen Widerspruch schon im Titel mitbringt. Ja, er schweigt, aber sein Schweigen ist laut. Also irgendwann kommt es ja doch raus. Ist das etwas, was es schon immer gab? Waren wir schon immer eine Gesellschaft, die, sagen wir mal, relativ wenig mit Sachargumenten und Informationen gearbeitet hat und stärker mit Ideologien? Nur hieß das früher anders. Da gab es noch sowas wie Klassenkampf und Arm und Reich und Rot gegen Schwarz. Das ist heute alles aufgefächert und differenziert. Und der Klassenkampf von damals, der heißt heute vielleicht Kolonialismus. Und der Kampf gegen den Kapitalismus, der heißt heute vielleicht Klimawandel, weil der Kapitalismus den auslöst. Also sprich, haben wir nur die Erzählungen vertauscht? Haben wir nur die Begriffe geändert? Aber waren wir auch früher schon Ideologen? Oder hat das aus Sicht von dir und deiner Figur zugenommen, ist das ein Zeichen, weil du sagst, du bist in Corona wach geworden, ist das ein Zeichen unserer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts? Ist das erst in den letzten 10, 20 Jahren passiert? Wie seht ihr beide das, der Ralf und der Max?
Ja, ich denke, dass wir, und das versuche ich auch den Max Grund quasi dort sagen zu lassen, dass wir schon einen Unterschied haben. Also Ideologien gab es ja zu allen Zeiten und Max Grund stellt für sich auch fest, dass zwischen einer Ideologie und einer religiösen Überzeugung nicht unbedingt ein großer Unterschied sein muss in dem, was es mit den Menschen macht. So, aber das ist nur am Rande. Ein Begriff, der sehr häufig verwendet wird im Buch, ist das Thema ergebnisoffen sein. Also dieses Abwägen zwischen unterschiedlichen Argumentationsketten, um dann zu einem guten Ergebnis zu kommen, was einem definierten Ziel gilt. So. Und wenn wir jetzt mal reinschauen, dann hatten wir ja in den vergangenen Jahrzehnten, also irgendwann hatten wir sowas wie den NATO-Doppelbeschluss und Ähnliches. Um den herum sind Steine geflogen, ja, und der Dinge mehr. Die Gesellschaft war in Aufruhr und man hat sich dort quasi schlussendlich dann politisch auf was Bestimmtes eingelassen und das dann auch umgesetzt. Aber die Diskussion war doch in weiten Teilen trotz Steinewerfens mit Argumenten versehen, weil man ein bestimmtes Ziel verfolgt hat. Ja? So, das Ziel war am Ende, wie sichern wir Frieden, jetzt auch im Kontext von Europa. Ja? Und dann gab es da unterschiedliche Argumentationen und keiner konnte so richtig wissen, was am Schluss schlussendlich die beste Argumentation ist, aber die Gesellschaft hat sich gefunden und dann ging es einen Schritt weiter. Das, was Max Grund heute erlebt, ist, dass eine Ideologie nicht mehr unbedingt einem bestimmten Ziel gilt und das durchsetzen möchte, sondern die Ideologie, die wir heute teilweise erleben, insbesondere jetzt natürlich im Kontext von der grünen Bewegung und dem nicht Thema Ökologie, aber dem Thema Klimakrise, Klimawandel etc. pp., das prägt doch weite Teile unserer politischen Entscheidungen und auch der Diskussionen. Und wenn man dann den Max Grund beobachtet in den verschiedenen Kapiteln des Buches, ja, wie er unter anderem in einer Talkshow sitzt und eigentlich schon genau weiß, was kommt. Er sieht die Fallen schon auf sich zukommen. Er ist nur rhetorisch nicht in der Lage, ihnen auf einem bestimmten Level zu begegnen. Ja? Und deswegen muss er das Ganze auch träumen für sich, ja, ohne dass man das allzu viel erzählen will, weil er weiß, er braucht die halbe Stunde im Halbschlaf, um drüber nachzudenken, wie er denn jetzt antwortet, ohne irgendwo in eine rhetorische Falle zu laufen. Also bedeutet, wir haben sehr viele Leute in der Politik zwischenzeitlich, denen wir es offensichtlich als Gesellschaft, nein, andersrum, die das Gefühl haben, die Gesellschaft würde es ihnen nicht nachsehen, wenn sie ob eines guten Arguments ihre Meinung ändern würden. Hm. Und da drin sehe ich wirklich ein Problem. Ja. Dass wir quasi als Gesellschaft, da bin ich mir übrigens gar nicht so sicher, oder die Gesellschaft lautstark vertreten, nämlich die Redaktionsstuben, die Journalisten, ja, da heißt immer, das ist die öffentliche Meinung. Aber ganz ehrlich, mich fragt doch kein Mensch. Ja? So, und den Max Grund auch nicht und euch zwei vielleicht auch nicht. Sondern im Grunde genommen heißt öffentliche Meinung ein Konsens innerhalb der Redaktionsstube. Ja, und das ist dann auch schon ein bisschen blöd.
Das Gute bei Markus und mir ist, uns muss niemand fragen, wir antworten auch ohne Frage. Was auch nicht jedem gefällt.
Aber das, also zum einen, das beschreibt auch vielleicht ein bisschen so die Einstellung von Max Grund und das ist eine Antwort auf die, von Max Grund, die Antwort auf Markus Frage hier. Und auf der anderen Seite haben wir schon auch, und das spiegelt sich dann ein bisschen in diesem lauten Schweigen wieder, also es gibt so viele Menschen, die so gute Argumente haben und die eine gesunde Einstellung zum Leben und zur Gesellschaft haben, die sich engagieren und der Dinge mehr und sich aber trotzdem nicht repräsentiert fühlen in unseren Parlamenten und dem, was dort passiert. Ja. Und ich habe so eine Berliner Bubble durchaus erlebt in den Gesprächen, und ich war überrascht. Ich hätte es nicht gedacht, wie sehr man quasi gesteuert sein kann in dem, was man tut, von der primären Sorge um sein Mandat, wie sehr man gesteuert sein kann, auch den Konflikt nicht zu suchen, weil er in der Fraktion womöglich nicht gewünscht ist oder nur unter verschlossenen Türen, und wie sehr am Ende Medien und Politik ein sehr natürliches Miteinander haben, aber fast kein gesundes Gegeneinander mehr.
Heißt ja in der Konsequenz, die vierte Gewalt ist gar keine vierte Gewalt, sondern nur eine dritte Gewalt 3b, ja?
Könnte man sagen, ja. Also mindestens ist die vierte Gewalt natürlich eine Gewalt gegenüber uns Bürgerinnen und Bürgern, weil sie sehr stark in dem selektiven oder auch, es gibt ja auch sehr viel differenzierte Informationen, gibt es ja auch, müssen wir auch hier nennen. Ja, aber so diese klassischen sogenannten Mainstream-Medien haben einen sehr großen Einfluss auf das allgemeine Volk und haben gleichzeitig eine große Nähe und fühlen sich ein Stück weit als jemand, der der Politik helfen muss, bestimmte Dinge durchzusetzen. Das kam so während der Corona-Pandemie raus.
Was ich mich dabei frage, ja, und das ist eine absolut ernst gemeinte Frage, das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beispielsweise, die ich da jetzt auch mal so reinhöre, ja, also du hattest es eben schon mal explizit gesagt, aber ich sag mal, es passt auch gut dazu. Aber beispielsweise, das ist ein System, das hat sich ja seit Gründung der Bundesrepublik nicht fundamental verändert. Ne, als in seiner Organisationsstruktur, also dass es politischen Einfluss gab und dass auch Politiker in den Aufsichtsgremien sitzen und so weiter. Das war schon immer so. Ja, das war, glaube ich, schon bei der Gründung dieser Medien so. Was hat sich denn in der Struktur geändert, dass dieser, also ich würde nicht widersprechen, dementsprechend sage ich, dass dieser Einfluss so viel größer geworden ist.
Darf ich das ganz kurz noch erweitern, bevor wir auf die Frage kommen, was hat sich verändert? Es gibt für mich einen Indikator, dass der Ralf mindestens an einer Stelle recht hat. Man muss ja mal aufpassen mit Pauschalurteilen. Aber es gibt aus meiner Sicht einen ganz interessanten Beleg. Und zwar gab es aus der medialen Berichterstattung in der allerersten Phase, es waren so die ersten 2-3 Monate, dieser berühmte erste Lockdown der Corona-Phase, gab es eine ganz, ganz interessante Studie der Universität in Passau. Die hieß, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, die Verengung der Welt. Und was diese Studie beschreibt, ist, also die ist universitär durchgeführt worden. Also ich behaupte mal halbwegs unter vernünftigen, reproduzierbaren wissenschaftlichen, nennst wie du willst, Bedingungen. Und die Studienleiter, die das durchgeführt haben, beschreiben in diesem Ergebnisblatt, also das sind einige Blätter, wie in einem praktisch endlosen Kreislauf die Ausweglosigkeit der Menschen im Lockdown zunimmt. Ist an kaum einer Stelle je. Wie gesagt, das ist ein winziger Ausschnitt von allem, was während dieser ganzen Pandemie passiert ist. Und das ist auch nicht übertragbar auf alles, was Medien insgesamt tun. Aber es ist ein interessanter Fall. Und zwar in diesen ersten 1-2 Monaten wird also immer berichtet, von Fernsehsender zu Fernsehsender, von Sendung zu Sendung, 24 Stunden rund um die Uhr fast. Die Ausweglosigkeit von Familie A, von Person B, von Politik C. Keiner weiß, was zu tun ist, war ja auch wirklich so. Aber es ist ein endloser, sich selbst verstärkender Kreislauf. Und das Ergebnis, das dabei herauskommt, ist auf alle Beteiligten, wer das eine Zeit lang sieht, dessen Gehirn muss sehr stabil sein, um durch diese 60-Grad-Wäsche heil durchzukommen. Denn das natürliche Ergebnis von diesem Angucken, du hast ja auch nichts anderes zu tun im Lockdown, du sitzt also, wenn du Pech hast, wirklich vorm Fernseher und machst nichts anderes und bist nun in dieser Medienschalte gefangen, die sich praktisch selbst verstärkt. Und dein Ergebnis ist, wenn du da nach 3 Monaten rauskommst, siehst du nur noch Ausweglosigkeit. Also, das ist jetzt nicht von mir, ich zitiere diese Studie so aus dem Gedächtnis, ich habe sie jetzt auch nicht vorliegen, aber das wäre aus meiner Sicht mindestens mal ein Beleg dafür, wie Medien gesellschaftliches Verhalten mit ansteuern. Denn das war jetzt ein Extremfall, aber ich glaube gar nicht, dass der mal so selten ist. Denn wenn wir das Thema, heute wäre es der Klimawandel, vor 30 Jahren wäre es der NATO-Doppelbeschluss gewesen. Ich glaube, an dem Verhalten oder an dem Prinzip ändert sich nichts. Nur in der Ausprägung ist es jetzt halt schlimm geworden. Ralf, entschuldige, jetzt habe ich die ganze Zeit gequatscht. Wenn wir die Frage noch wissen.
Lass mich ganz kurz darauf eingehen. Zum einen wäre das ja insofern heilbar, gesellschaftlich heilbar, wenn wir jetzt nach dieser langen Zeit der Pandemie anfangen würden, darüber nachzudenken als Gesellschaft, was Ursachen und Wirkung sind, wo wir Fehlverhalten haben, was wir in der nächsten ähnlichen Situation besser machen könnten. Aber das findet ja in dieser umfassenden Form gar nicht statt. Der eine oder andere Akteur womöglich für sich ein Risiko, eine Konsequenz sieht, was ich jetzt gar nicht so einfordern würde. Ja, also wir verweigern uns dort einem Dialog, nicht die Gesellschaft als solches, wobei man sagt ja auch immer, die Karawane zieht weiter, ne? So das nächste Thema kommt. Aber da hätten wir wirklich einen Bedarf, auch insbesondere den jungen Menschen gegenüber, und das ist das, was auch Max Grund so ein Stück weit reflektiert. Wir müssen als Gesellschaft uns gegenseitig erklären, was da jetzt passiert ist, welche Konsequenzen das quasi hat für uns im Einzelnen. Und es reicht nicht, da und dort jetzt zu zitieren, dass mehr junge Leute den Psychologen brauchen und so weiter und so fort. Das ist zu dünn, sondern man muss an die Ursachen ran und darüber reden. Und da wird sicherlich offen erkennbar zu wenig gemacht. Nochmal zurück zu dieser Frage, auch Richtung öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Ich glaube, es ist eine der großen Errungenschaften, die wir in Deutschland haben, dass wir über öffentlich-rechtliche Sender verfügen und dass wir Strukturen haben, wo dort quasi Gesellschaft ein Stück weit abgebildet wird in diesen Rundfunkräten etc. Das ist ausgesprochen meine persönliche Überzeugung und ich habe es dem Max Grund jetzt auch sagen lassen natürlich. Ja. Also ausgesprochen wichtig. Was wir allerdings auch kennen von gesellschaftlichen Systemen, wie auch teilweise aus dem Umfeld von Softwareentwicklung, bestimmte Systeme deformieren sich oder überleben sich. Also mit deformieren meine ich beispielsweise, wir haben teilweise in der IT das Problem, dass wir irgendwann mal zu viel Datenvolumen haben. Okay, wir kompensieren es über Rechenleistung und Speicherkapazität, ja. Aber es gab eine Zeit, da war das teuer und kostbar. Da hast du sehr wohl überlegt, wie du mit deinem Datenvolumen umgehst. So. Also, was ich meine, wir könnten jetzt noch Kollege Westerwelle zu Rate ziehen, ja, mit seinem Hinweis auf eine spätrömische Dekadenz, wo sich ja auch ein eigentlich gutes System, das funktioniert hat über viele Jahrzehnte, dahingehend entwickelt hat, dass es schlussendlich quasi in sich zusammengebrochen ist. Wenn wir heute reinschauen in die öffentlich-rechtliche Sendeanstalten, dann ist ja die Frage, ob dort an den maßgeblichen Stellen die Gesellschaft noch abgebildet ist oder ob es quasi nicht verengtes, sondern ein fokussiertes Spektrum an Motivationen und an Meinungen dort gibt. Und dort ganz pragmatische Erkenntnis, vielleicht hätten wir diversen Politikern besser zuhören sollen, als die ausgeführt haben, hey Leute, studiert Politikwissenschaften oder Jura, geht in die Politik, studiert Journalismus, geht in den Funk und Fernsehen und in die Zeitungen. Und wenn das gar nicht euch anspricht, dann studiert fürs Lehramt. Ja, so. Das heißt, wir was lesen in dieser Figur von Max Grund schon ein Stück weit auch die Erkenntnis heraus, dass in unseren öffentlichen Rundfunkanstalten und vielleicht auch darüber hinaus in einem nennenswerten Umfang Menschen sitzen, die eine ganz klare Zielsetzung für sich haben, die eine gewisse ideologische Prägung haben. Und das, allein dieser Gedanke, führt dazu, dass Max Grund es rausrufen möchte, einerseits, und andererseits die Sorge hat, wenn er es allzu laut sagt, könnte das zu einem, wie auch immer, Shitstorm oder zu was Ähnlichem führen. Hm. In diesem Konflikt steckt er ein Stück weit fest. Und wenn ich mit dem einen oder anderen so geredet habe im Vorfeld zum Roman und auch jetzt im Nachgang zu dem, dass Menschen das auch gelesen haben, das Buch, dann stellt man dieses Gefühl wirklich fest. Also diese Sorge, dass der mediale Diskurs sehr stark verengt ist und eigentlich das, was jetzt aktuell passiert, indem so elementare Berufsgruppen wie Bauern und Logistik auf die Straße gehen, das scheint ein Stück weit auch ein Ventil zu sein oder ein Sprachrohr zu sein, wo sich die Menschen in Deutschland dahinter nennenswerten Umfang erkennbar solidarisieren. Dem Max Grund wird es gefallen. Aber nicht wegen Radau, sondern weil er die Überzeugung hat, dass ein bloßes Zuschauen zu wenig ist, um uns hier in unserer freiheitlichen Demokratie quasi weiterzuentwickeln und auch diese Besitzstände an Meinungsäußerung und an Mitwirkung an politischer quasi erhalten zu können.
Ja, respektive in meinen Augen, ja, also Demokratie lebt ja vom Diskurs. Also das heißt, wenn alle schweigen, gibt es keinen Diskurs und die Demokratie stirbt. Also das ist leider dann auch eine logische Konsequenz. Ne? Also alle 4 Jahre sein Kreuz irgendwo zu machen, ist ja nicht Demokratie, ja? Sondern Demokratie ist ja viel, viel mehr. Eine Sache wird mir immer besonders präsent, muss man sagen. Ich habe den Eindruck, Politiker und Unternehmer, wirtschaftsnahe Personen denken fundamental anders. Ja? Also ich glaube, den meisten Unternehmern würde es extrem schwer fallen, in die Politik zu gehen, weil es überhaupt nicht die gleiche Art der Arbeit ist. Und dementsprechend sehe ich halt auch die Schwierigkeit, dass man natürlich Wirtschaft und Politik formiert als Gegenpol wahrnimmt, weil natürlich eine andere Persönlichkeitsstruktur in der Politik sich wohler fühlt. Auch, man muss auch fairerweise sagen, ich sage mal jetzt nicht nur was das angeht, sondern halt auch, was die Hintergrundbildung angeht. Beispielsweise gibt es, glaube ich, auch wenige Ingenieure, Naturwissenschaftler in der Politik im Vergleich zu Politikwissenschaftlern, Juristen, Germanisten. was natürlich den Diskurs halt auch in eine ganz andere Richtung drückt. Ne? Also in meinen Augen ist die Zielsetzung damit eine völlig andere als das, was, sagen wir mal, die normale Wirtschaft so möchte und damit halt auch, und das wird, glaube ich, viel verkannt, was halt auch die Bevölkerung braucht, ob sie das immer will, sei mal dahingestellt, aber braucht auf jeden Fall. Und was halt auch eine Notwendigkeit für die Weiterentwicklung und teilweise den puren Erhalt unseres Wohlstands ist.
Aber das ist ja eine Folge.
Da sehe ich einen zunehmenden Drift.
Ja. Aber das ist ja eine Folge der Arbeitsteilung aus meiner Sicht. Denn ich meine, wir können ja eins nicht erwarten, dass wir alle unseren Berufen nachgehen und gleichzeitig auch tolle Politiker haben, die auch ihren Berufen nachgehen. Also diese Menschen, das müssen wir uns ja klar machen, ob uns das gefällt oder nicht, wir leben ja davon. Das passt jetzt wieder zu dem, was Ralf vorhin sagte. Wenn du mit denen sprichst, dann kämpfen die um ihr Mandat. Ja, das ist ja logisch. Ich meine, niemand geht irgendwo hin und geht am liebsten morgens zum Betriebsrat, in die Personalabteilung und sagt, ich würde mich gerne selber kündigen. Also die meisten Menschen sind ja daran interessiert, ein Haushaltseinkommen zu haben. Jetzt ist das Schwierige, glaube ich, am Politikberuf, mal abgesehen von dem ganz hervorragenden Aufsatz, den ich wirklich jedem Menschen ans Herz lege von Max Weber, der heißt auch Max, dieses Politik als Beruf, ja, wo er unterscheidet zwischen Gesinnungs- und Verantwortungspolitikern. Das ist wirklich herrlich. Das, wie gesagt, das gehört fast zur Staatsbürgerkunde. Das sollte wirklich jeder Mensch mal einmal gesehen haben. Aber mal abgesehen davon, ist natürlich Politik einer der wenigen Möglichkeiten, zu einem, ich würde sagen, relativ annehmbaren Einkommen zu kommen, ohne eine Berufsausbildung im tieferen Sinne abgeschlossen haben zu müssen. Ja, in fast allen anderen Berufen wird irgendeine Qualifikation verlangt. Hier kann man drüber streiten, aber letztlich entscheidet das Volk über die Qualifikation und ob die ausreicht. Und der Beruf zieht jetzt natürlich unweigerlich durch diese Arbeitsteilung, denn es macht ja kein anderer. Wir drei machen es ja. Also ich mach's. Zieht ja magisch Leute an, die einerseits Alpha-Tiere sind, dann musst du arbeiten können wie ein Hund letztlich, ja, denn du musst 24x7 für deinen Wahlkreis und im Bundestag und was weiß denn ich noch wo alles unterwegs sein. Und am Schluss, wie gesagt, eventuell zieht das natürlich auch Leute mit gescheiterten Bildungsbiografien an, von denen wir jetzt auch immer mehr erleben. Hätte es natürlich vor 40 Jahren nicht gegeben. Das ist vielleicht auch ein fundamentaler Konstruktionsfehler in unserem parlamentarischen System.
Jetzt ist ja kein System quasi perfekt. Ja, und insofern ist das tatsächlich, teile ich deine Einschätzung. Die Frage ist jedoch, wie wir dann als Gesellschaft damit umgehen. Jetzt haben wir natürlich eine Schwierigkeit, weil in den Parlamenten die Leute sich selber besprechen sollten. Und das nehmen wir einfach mal ein Beispiel raus, ja. Wie groß ist der Deutsche Bundestag und was wäre ausreichend? Ja, allein schon dieser Diskurs zeigt, dass wir als Gesellschaft in Summe vielleicht auch ein paar gute Ideen hätten, aber die, die wir gewählt haben, müssten sich ja selber quasi ihr eigenes Mandat wegnehmen, ja, mindestens einige davon. Wer will das schon? Also da haben wir ein sogenanntes Dilemma. Bedeutet, wir haben auf der einen Seite die Situation, dass es nachvollziehbare Gründe gibt, weshalb Menschen, die sich für ein Mandat bereit erklären, im Laufe der Zeit die Rückkehr in ihren eigentlichen Beruf gar nicht mehr vollzogen haben. Oder, und das beschreibt, denke ich mal, so aus Sicht von Max Grund auch schön das aktuelle Problem, sie gehen in die Politik frei von der Option, mangels Bildung, Ausbildung, Berufserfahrung und Ähnliches, jemals wieder zurückkehren zu können.
Oder bedeutet, wieder drin gewesen zu sein.
Absolut.
Genau. Das ist genau der springende Punkt. Das ist eigentlich, es ist alternativlos, aber tatsächlich als Berufsrichtung bleibt Ihnen nur die eine, wenn wir ganz großes Pech haben. Ja.
Absolut. Und in der Vergangenheit haben ja vielleicht deswegen viele Juristen oder Beamte oder keine Ahnung was in den Parlamenten gehabt, weil die am elegantesten raus und wieder zurück konnten, was in der freien Wirtschaft etwas komplexer sein kann. Ja? So, aber zwischenzeitlich hat sich dieses Problem durch ein viel größeres abgelöst, nämlich davon, dass Menschen in die Politik gehen, die aufgrund ihrer Berufs- und Bildungshistorie keine Alternative, keine reelle, vernünftige Chance auf Rückkehr haben. Und dann noch einen kurzen zweiten Gedanken dazu. Wir haben eine ähnliche Situation natürlich auch im Journalismus, insbesondere jetzt in den Öffentlich-Rechtlichen. Warum? Wir haben dort Menschen in der sogenannten vierten Gewalt, die über 16 Jahre eine Talkshow machen können. Die mussten nie gewählt werden. haben aber einen Einfluss über das, wie und was sie es tun, zusammen mit ihren Backoffices und Redaktionsstuben, der fast schon weit über das rausgeht, was ein gewählter Parlamentarier einen Einfluss hat. Also als Gesellschaft dürfen wir uns schon auch reflektieren, ob wir bestimmte Leute für sehr lange Zeit in einer Talkshow sitzen haben wollen oder ob es nicht angemessener ist, dort auch Personal durchzuwechseln. Ja? Job Rotation und Ähnliches kennen wir ja aus der freien Wirtschaft, ja, sind vielleicht gar keine so schlechten Ideen. Für den Einzelnen ist es unangenehm, vor allem dann, wenn er zusätzlich zu dem, dass er Moderator einer Talkshow ist, auch noch eine ganze GmbH mitführen darf, ja, und so weiter und so fort. Ja, also da tun sich ja auch schon Felder auf, die man hinterfragen darf.
Respektive, ich sag mal, das war ein Gedanke, der bei mir schon mitschwang, eher ehrlich gesagt, als ich die Frage gestellt habe. Wir erleben ja auch dadurch, dass soziale Medien und alternative Quellen für Informationen, die mal mehr oder weniger zulässig ist, ja durchaus einen relativ massiven Einfluss gewonnen haben und damit natürlich auch Geschäftsmodelle klassischer Medien massiv bröckeln, erleben wir natürlich auch die Notwendigkeit, die eigenen Geschäftsmodelle auf Klickzahlen zu optimieren und vielleicht dann auch das ein oder andere an journalistischem Handwerk nicht mehr ganz so ernst zu nehmen oder vielleicht doch eher in die zweite Reihe stellen. Ich tue mich immer schwer mit dem Begriff müssen. Müssen tut man eigentlich nie was, das ist immer eine Entscheidung. Ja. Aber dass man den Druck verspürt, dass es gut für einen ist, das zu tun. Ja. Und dementsprechend natürlich dann auch Schlagzeilen, Aufhänger, Catchlines auch in eine bestimmte Richtung framed. Mhm. Ja. Und ich glaube, selbst im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist mittlerweile diese Bedürfnis angekommen, aber halt bei einer anderen Klientel, nämlich bei der, von der man schon sehr abhängig ist.
Das Interessante ist ja aus meiner Sicht, wir haben doch offenbar verschiedene Realitäten. Also Beispiel, mir ist es aufgefallen letzte Woche. Ich bin in die Stadt gegangen und habe mir die Bauernproteste angesehen. Die waren anders als das, was man mir in den Medien erklärt hat. Ich habe relativ wenig, also de facto null. Es waren, glaube ich, 3000 Traktoren. Man kann jetzt drüber streiten, ob was, natürlich so ein Traktor, schweres Gerät. Ja, einerseits hat es natürlich was Tolles, dass du das mobilisiert kriegst. Finde ich immer beeindruckend. Andererseits ist das natürlich gemein. Wenn da 3000 Menschen mit dem Plakat stehen, wirken die lange nicht so bedrohlich wie 3000 Landmaschinen. Also hat zwei Seiten, ja. Aber diese Erklärung, die man mir vorher gegeben hat, Beware of Rechtsextreme, das war wahrscheinlich so verschwindend gering, dass ich es nicht gesehen habe. Das ist das eine. Die zweite Geschichte war, das war total friedlich, wohl organisiert wohl, ne, das muss man auch sagen. Also, aber es war jetzt irgendwie nicht gewaltausströmend oder sowas. Und in den Medien bin ich gewarnt worden, lange Tage vorher und danach, vor genau diesem Rechtsextremismus. De facto habe ich ihn nicht gesehen. In den Medien begegnen mir, das ist meine persönliche Wahrnehmung, andere Erzählungen, als ich sie dann in der sonntäglichen Wahlumfrage wirf. Das heißt, das will ich damit sagen, ja, dass es also irgendwo einerseits empirische Dinge gibt, die ich messen und sehen kann. Zum Beispiel hat man mir auch medial in einigen Medien im Sommer sehr lang erklärt, Deutschland sei überhaupt nicht wirtschaftsgefährdet. Im Gegenteil, wir stehen vor einem Wirtschaftswunder. Jetzt haben wir heute eine wirklich erstmal beeindruckende Rezession und wir haben gleichzeitig das schlechteste, glaube ich, mit eins der schlechtesten Wirtschaftswachstumszahlen. Also absolut gesehen ist die super, aber ist ja halt negativ. In der Europäischen Union. Das passt überhaupt nicht zu der anderen Erzählung. Ja, das heißt also, die eine Information, die ich bekomme, da habe ich das Gefühl, ihr erklärt mir jemand, was ich jetzt bitteschön wahrnehmen und glauben soll. Und wenn ich dann aber empirisch hingehe und sage, wo sind denn die echten Zahlen, dann passen die gar nicht dazu. Das meine ich mit den zwei Realitäten. Und das, was ich beobachte in dieser medialen und ich sag's mal, ich nenne es mal die reale und die mediale Welt, ist die beiden, habe ich persönlich den Eindruck, die sind immer weniger deckungsgleich. Manchmal ja, manchmal nein. Aber wenn ich Medien genieße, muss ich mich darauf verlassen, dass sie fast immer deckungsgleich sind. Wenn ich das erst in Frage stellen und recherchieren muss, dann kostet mich das zu viel Zeit. Dann lese ich sie irgendwann gar nicht mehr.
Und jetzt beschreibst du ja die Situation, in der Max Grund steckte. Man kann ja ihm und dem gesamten Werk vorwerfen, was macht er eigentlich den ganzen Tag, außer arbeiten und sein Ehrenamt ausüben und sich um Familie und keine Ahnung was kümmern. Ja? Was macht der Typ? Der Typ ist gefordert, ein Unternehmen und sich selber durch eine Zeit zu bringen und erlebt, dass Politik und Medien sich entkoppelt haben, nicht nur von dem, was eine womöglich Mehrheit der Menschen empfindet, möchte und als Zielsetzung hat, sondern sich auch entkoppelt hat von Logik, von Vernunft, von Argumenten. Wenn wir nur vor, Björn hat es ja mal als Stichwort geliefert, das Thema AKWs nehmen, da kann man doch eine sehr breite Einstellung zu diesem Thema haben. Es ist doch völlig vernünftig zu sagen, da sind Risiken damit verbunden und so weiter. Aber man muss ja zwei Dinge nicht ausblenden. Erstens, wohin entwickelt sich die Technologie? Und möchten wir dort führend sein, an diesen Entwicklungen dran partizipieren als Gesellschaft und Volkswirtschaft? Und zweitens, wenn ich ein auf, wenn ich das Thema Klimaschutz ernst nehme, ist dann wirklich LNG oder Kohle die Antwort darauf oder lasse ich die verfügbaren Atomkraftwerke laufen? Und wenn ich dann noch ein Beispiel schon reinbringen darf, es bringt ja selbst mich beim Schreiben des Romans, hat es mich schon belastet, geschweige denn wird es den armen Max Grund fast umbringen. Den Gedanken, dass dir jemand in Medien erklärt, dass im Durchschnitt so und so viel Prozent mehr aus erneuerbarer Energie kommt, aber dir nicht bereit ist, von sich aus freiwillig den Aspekt mit einfließen zu lassen, aber wir haben bestimmte Tage, an denen hätte das alleine nicht gereicht und wir hätten die Stromsicherheit nicht aufrechterhalten.
Und das, mich bringt das zu einem ganz, ganz entscheidenden Punkt, der mich schon Wochen, Monate
umtreibt.
Jahrzehnte. So lange noch nicht. Aber eine Sache fällt mir immer wieder auf. Ich habe gar nicht mehr das Gefühl, dass es eine Strategie für Deutschland gibt. Also genauso wie jedes Unternehmen eine Strategie braucht, ein höheres Ziel, ein Nordstern, wie auch immer man das nennen möchte. So sollte das auch ein Land haben und ein Volk auch eine Identität in gewisser Weise. Also irgendetwas, was einen als Nation eint und sagt, okay, das ist was, worauf wir zulaufen. Für mich war das lange Jahre Präzision, Zuverlässigkeit und so weiter. Das waren alles Dinge, die unsere Industrie hat uns stark gemacht. Das hat eine Identität geschaffen. Das war etwas, worauf man stolz war. Ja, also ich glaube, an vielen Stellen ist es schon nicht mehr so. Ich glaube, wir können es immer noch sein, muss man auch sagen. Ne? Also ich glaube,
streng genommen ist das natürlich keine Strategie, ne? Sondern es klingt jetzt wie Eigenschaften, die schon da waren.
Ja, es ist ein Nordstern. Sagen wir so. Es ist eine einende Eigenschaft. Ja, ich sag mal, jetzt brauchst du aber eine Strategie, um etwas zu schaffen, was dieser Nordstern sein kann. Weil genau das ist das, was ja fehlt. Im Moment habe ich viele Faktoren, die von außen einwirken, geopolitischer Natur und auch, sagen wir mal, bestimmte Umgebungsbedingungen, die jetzt halt nun mal so sind, wie sie sind, also die man, nennen wir es Klimawandel, ja, auf die ich eingehen muss. Ja. Aber das ist ein partikuläres Thema, was ich nebenbei im Vorbeilaufen lösen muss und dabei gleichzeitig mein Land aber auf was anderes einstellen muss.
Aber da habe ich eine Theorie.
Das ist in meinen Augen das Problem.
Ja. Da habe ich eine Theorie. Also die ist gar nicht von mir, logischerweise. Ne? Dazu bin ich nicht klug genug. Aber wenn man sich mal anguckt, was die Kritiker der Postmoderne vor Jahren schon geschrieben haben, ja, also Herren wie Lyotard oder der Thomas Kuhn, und da gibt es eine lange Liste, Paul Feierabend, dann haben die gesagt, das, was die ausklingende Moderne gekennzeichnet hat, und woran wir die Postmoderne erkennen, ist genau das, was du beschreibst, Björn. Das Fehlen der Narrative. Die EU-Erzählung funktioniert nicht mehr, die Ost-West-Erzählung funktioniert nicht mehr. Viele dieser Dinge. Und der gesamte, wie soll ich sagen, also wenn ich kurz referiere, ja, also wirklich mit drei Sätzen nur, dann ist die Idee, es gab drei große Meta-Erzählungen. Das eine war die Aufklärung. Da sagen wir gerade, oh, die ist ja blöd, die wird ja gerade wieder ersetzt durch Aberglauben. Ideologie und vielleicht ein bisschen faktischem angucken. Das zweite ist der Historismus, also dass man sagt, in Geschichte steckt etwas drin und es gibt einen Lauf der Geschichte. das hat sich mehr oder weniger aufgelöst mit dieser Multipolarität, die wir heute haben. Ja, auf einmal wird Geschichte neu gewürfelt zumindest. Also die alte Langfristerzählung von was macht der Westen, was macht der Osten, die muss man auf jeden Fall überdenken und gucken, wie die neu zusammenpassen. Und das dritte war der Idealismus. Und das ist jetzt ersetzt worden. Ich glaube, der Idealismus ist ersetzt worden durch die Klimageschichte. Ja? Und jetzt muss man natürlich aufpassen. Das Ding existiert einerseits real, andererseits aber auch als Glaubens- oder Angstüberzeugung, weil du da auf eine religiöse Weise natürlich auch große Massen hinter dir versammeln kannst. Und das heißt, du kriegst jetzt zwei Facetten dieser selben Geschichte. Was du aber hast in der ganzen Sache ist, und jetzt paart sich das, jetzt kommt das wirklich Schlimme. Und das ist eine Phase, glaube ich, da müssen wir geschichtlich wirklich durch. Und da muss man sich, jetzt kommt der höppische Ansatz zu sagen, da brauchst du echt eine Strategie. Wie willst du da durchschwimmen? Denn jetzt paart sich das Ganze mit einer technischen Entwicklung, die in einer Affengeschwindigkeit funktioniert. Also die beiden Themen, Ralf, was du am Anfang sagtest, du hast das Stichwort KI gesagt, das ist Björn und mein Lieblingsthema. Und du hast das Thema Web gesagt, in dem sich, glaube ich, Informationen so ungefähr mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Das heißt, du hast eine wirklich kritische Masse an technologischem Umfeld, wo du eben sowohl Blödsinn als auch intelligente Sachen verbreiten kannst. Aber momentan sieht es so aus, als ob die Kritiker der Postmoderne recht hatten und sagen, der Blödsinn nimmt zu. Die Aufklärung geht zurück. Und damit wird das Ganze überkritisch. Und da brauchst du als Land, als Nation, glaube ich, erstmal die Fähigkeit, das zu erkennen und die zweite Fähigkeit zu sagen, jetzt brauchst du aber auch wirklich Köpfe, die ein Ziel vorgeben.
Ja. Wir erleben es doch, wenn wir da und dort mit Menschen reden, dass solche Sätze kommen wie, wir müssen da jetzt durch. Es muss erst alles am Boden liegen, bevor wir dann wieder vernünftig miteinander etwas aufbauen.
Das ist leider auch von mir der Satz, ja.
Ja, genau. Diese Hypothese oder gar Strategie, die kann ich nachvollziehen, ja. Aber ich versuche Max Grund in dem Roman eine Gegenposition beziehen zu lassen. Nämlich, wir haben etwas, was wirklich erhaltenswert ist. Und wenn wir das mal in diesen schwachen Worten eines Max Grund, ja, weil ich das selber besser auch nicht hinkriege, ja, ausformulieren, dann heißt es, was ist unsere Vision? Also, was das können wir sagen, ja klar, es kommt ja aus seinem Unternehmerdasein, weil er auf der Internetseite zwei schlaue Sätze hat. Naja, ich habe das Gefühl, es gibt gar nichts Wichtigeres, als zu wissen, was Vision und Mission ist. Da muss eigentlich jeder nachts in einem Unternehmen aufzuwecken sein und muss es runtersagen können, ohne drüber nachzudenken. So, und ähnlich müssen wir auch als Gesellschaft wissen, wo wir denn hinwollen, ja? Und was denn unser Daseinszweck als Gesellschaft ist. Das ist das eine. Daraus leiten sich Strategien ab. Björn ist da drauf eingegangen, ja? So. Und es gibt dafür Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen, lass mich es mal mit einem unvollkommenen Wort beschreiben, wäre eine moralische Vorstellung, ja? Von einem Begriff Ehrlichkeit über Fleiß bis keine Ahnung was, ja? So einen moralischen Unterbau. Die Frage ist, woher kommt der moralische Unterbau, wenn Religion oder Kirchen nicht mehr präsent sind? Wenn wir in die arabische Welt gehen oder wenn wir nach Asia gehen, dann erleben wir dort einen moralischen Unterbau, ja? So, der quasi eine Gesellschaft in ihrem Miteinander auch ein Stück weit trägt. Das muss nicht Religion sein, aber dann muss es halt was anderes geben, ja? Und der andere Punkt ist, und da glaube ich, haben wir wirklich ein großes Problem. Wir verweigern logische Zusammenhänge im öffentlichen Diskurs und wir sträuben uns gegen wahrhaftige, ehrliche Aussagen. Also, wenn wir in die Vereinigten Staaten schauen, ja, ist es doch so faszinierend, wie in weiten Teilen präsent ist, was der jeweilige Politiker oder wer auch immer quasi möchte. Ja, klare Ansagen. Ich will da jetzt weder auf Trumpsche Stichworte raus, noch sonst irgendwas. Ja, so. Wir verweigern uns der Tatsache, dass unser Wohlstand sich dadurch gespeist hat, dass wir, also maßgeblich, dass wir einen Exportüberschuss hatten. Dieser Exportüberschuss ging zu Lasten Dritter. Ist doch logisch. Ja? Also andere haben ihr Geld, ihr Bruttoinlandsprodukt anteilig bei uns abgegeben, damit wir es besser und bequemer hatten. Man müsste es mal aussprechen. Das zweite ist Wahrheiten im Sinne von, ist doch toll, wenn wir die Idee haben, Windkraftanlagen hinzustellen. Aber dann lasst uns doch auch in Wahrheit darüber reden, wie wir mit einem Fundament in ein paar Jahren umgehen, wenn das Ding dann raus muss. Ja? Wie viele Tonnen Beton und wie viel Baustahl aus China ist da drin und was machen wir damit und tralala. Ja? So. Dann lasst uns doch darüber reden, an unseren Smartphones, die wir ja alle so eifrig nutzen, wo die seltenen Erden herkommen. Ich reg mich fast schon auf wie Max Grund, ja? Dass wir irgendwelche schönen und pseudoschönen Gedanken, irgendwelche Illusionen in unser Smartphone reintippen und der Welt mitteilen, während im Kongo unten irgendwo ein 14-Jähriger im Dreckloch sitzt und die seltene Erde vor uns dort rauskratzt. Also gleichzeitig sind wir aber in der Lage, uns zu empören, dass das der Fall ist. Ja, aber es hat für uns keine direkte Konsequenz. Wir machen ein komplexes Lieferkettengesetz. Der arme Max Grund wird schon wirr. Ja, also wir machen ein komplexes Lieferkettengesetz. Aber wie soll das ein Mittelständler umsetzen? Wollen wir nur noch Großkonzerne dies können? Und wollen wir dann auch wieder solche Scheinlösungen im Sinne von, dass man vor Ort sehr wohl in der Lage sein wird, sich das passende Zertifikat oder einen Vertrag zu holen, aber in Wahrheit es gar nichts zum Wohle der Menschen dort oder der Natur ändert. Also wir sind mit so vielen komplexen und formalisierten Vorgaben unterwegs, aber in Realität schafft es wenig Nutzen. Und das ist ein massives Dilemma, was wir haben.
Respektive eines der faszinierendsten Bücher, die ich jemals gelesen habe, und ich empfehle es immer wieder und jedem, es zu lesen, ist von Hans Rosling, Medizinstatistiker, Factfulness. Das beste Buch, was man jemals lesen kann, tritt absolut der These entgegen, es wird ja alles immer schlimmer und es ist ja alles ganz fürchterlich. Es wird, die ganze Welt ist kontinuierlich besser geworden. Also zumindest so, bis das Buch geschrieben wurde. Danach habe ich jetzt keine belastbaren Daten mehr. Ich behaupte aber einfach mal, stimmt weiter. Ja? Und das ist in meinen Augen auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der in vielen Diskussionen unglaublich stark ausgeblendet wird. Natürlich müssen wir dem Klimawandel entgegentreten. Nichtsdestotrotz können wir nicht einfach sagen, okay, zurück in die Steinzeit, wenn wir nicht gleichzeitig sagen, und das ist, glaube ich, die Konsequenz, über die sich viele Leute nicht bewusst sind, wir lassen halt auch 7,5 Milliarden Leute sterben, weil wir die gar nicht mehr ernähren können, weil wir gar nicht in der Lage sind, ohne die Technologien, die in der Zwischenzeit geschaffen wurden, die gleichen Randbedingungen zu schaffen. Und das ist genau der Punkt, an dem die Argumentation einfach viel zu einfach wird. Da wird eine Kausalität aufgemacht, es gibt Industrie, die macht CO2, deswegen ist das schlecht. Der ganze Zwischenbau, welchen Wert das schafft und welchen Mehrwert das denn eigentlich hat, der wird einfach ausgeblendet. Und dass man es schaffen muss, in meinen Augen, den Klimawandel abzuwenden und gleichzeitig aber auch vielleicht nicht alle, aber die entscheidenden Benefits, die eine Industrialisierung mal mit sich gebracht hat, zu erhalten, ist für mich ehrlich gesagt relativ offensichtlich. Und das ist etwas, wo ich mich sehr, sehr schwer tue. Auch zum Beispiel, ich verstehe einen Unmut beispielsweise selbst einer Klimakleberbewegung. Das, was ich aber nicht verstehe, ist, was genau, also in konkreten Handlungsaufforderungen, soll denn jetzt passieren, um ein so global, so ein gigantisches Problem wie den Klimawandel in kurzen Aktionen zu verändern. Also Protest und konkret geforderte Aktion. Ne, es gibt ja so ein paar Pseudoforderungen, die völlig, völlig Banane sind. Also irgendwie Tempolimit auf der Autobahn und sowas, was völlig wirkungslos ist. Ja. Das passt alles nicht zusammen. Ja. Und das ist in meinen Augen das, was in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion massiv unterschätzt wird. Es wird zwar immer irgendwas gefordert, aber es wird überhaupt nicht der komplette Bogen gespannt. Ne? Es wird Anfang und Ende eingenommen und dieser ganze Mittelbau wird vollständig ausgeblendet. Ja.
Wenn wir da kurz nochmal den Max Grund zu Wort kommen lassen dürften, dann hätte er da folgende Einstellung. Er hat seinen Frieden mit der letzten Generation und mit den Klimaklebern. Er hat nicht mit ihren Aktionen seinen Frieden, ja, und möchte, dass sich das ändert. Aber er versteht die Leute, so wie du es, Björn, gerade auch beschrieben hast, ja, kann das nachvollziehen und sieht ihnen auch das Infantile nach. So. Er hat auch nicht den Bedarf, jetzt irgendeinen mächtigen Sponsor dahinter zu vermuten. Das will er auch gar nicht wissen und gar nicht, das kann er ausblenden, ist für ihn fein. Was er aber nicht ausblenden kann, ist, dass wir sagen, der Klimawandel muss muss verhindert werden. Er differenziert es und sagt, dort, wo wir Menschen für Klimawandel sorgen, lasst uns global einen Konsens finden, wie wir die Ursachen abstellen und beheben. Und dort, wo Klimawandel keinem Einfluss von uns Menschen unterliegt oder gar wir es in den vergangenen Jahrzehnten an bestimmten Stellen wissentlich oder unwissentlich übertrieben haben, dort müssen wir damit umgehen. Ja? Also er negiert weder den Klimawandel, Max Grund negiert auch überhaupt nicht, dass wir Menschen hier eine ursächliche Wirkung haben, sondern er sagt, ursächliche Wirkung im globalen Miteinander abschaffen, das hat man bei FCKW oder so ja auch schon mal hinbekommen, ja. Und er sagt, dort, wo wir etwas nicht verhindern können, lasst uns vernünftig damit umgehen.
Ja.
Und die andere Ebene ist, dass Max Grund eben nicht daran glaubt, dass nur weil wir in Deutschland jetzt vielleicht auch aus ideologischen Gründen eine bestimmte Überzeugung durchgesetzt bekämen, bei uns hier, das auf eine Auswirkung hätte auf den Wohlstandswillen und den Friedenswillen, vielleicht sogar die Reihenfolge geradezu wichtig, den Wohlstands- und Friedenswillen, den andere Nationen oder Menschen in anderen Ländern haben. Also wir sind dort sehr elitär unterwegs, aber irgendwie argumentativ nicht sehr zugänglich und auch nicht sehr überzeugend, was jetzt Menschen in anderen Ländern und anderen Regionen der Erde anbelangt. Ich habe jetzt noch keinen gefunden, der mir gesagt hätte, Ralf, ich kann das nachvollziehen, was ihr hier in Deutschland macht, ist eine gute Idee. Wer dafür, dass es wir in USA, in Ägypten, in Tunesien, in hast du ja nicht gesehen, auch so umsetzen. Ich höre nur das Gegenteil.
Ja. Geht mir leider genauso. Ihr Lieben, wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Deswegen vielleicht meine abschließende Frage. Wir haben jetzt, ich denke mal, relativ gut auf die Missstände hingewiesen. Sehen wir denn eine Möglichkeit, dort besser zu werden, ich sage mal, eine Lösung herbeizuführen? Ich glaube, das wäre etwas hochgegriffen. Dementsprechend vielleicht eher ein Appell oder eine Handlungsaufforderung, Empfehlung.
Methodisch, und das ist auch die Motivation hinter diesem Buch gewesen, methodisch würde ich zwei Sachen sehen. Und ich kenne es nur aus meiner einfachen Kleinunternehmerwelt in der IT. Wenn hinten irgendwas nicht funktioniert, kehre zurück zum Konzept. Und Konzept bedingt, dass Menschen, die Bedürfnisse haben, die eine Software lösen soll, miteinander darüber reden. Das bedeutet, ich glaube, dass wir gut beraten sind, wenn wir zurückkehren, um in diesem Bild zu bleiben, ja, zum Konzept und einen ergebnisoffenen Diskurs führen, der den Mut beinhaltet, sich ehrlich zu machen, von Standpunkten wieder abzurücken oder Standpunkte anderer einzunehmen. Also das wäre die Einladung. Das ist mühevoll und für den einen oder anderen vielleicht auch eine Qual. Und der zweite Aspekt, ich habe das Empfinden, das muss nicht richtig sein, aber ich habe das Empfinden, dass wir als einzelne Bürgerinnen und Bürger nicht einfach sitzen bleiben dürfen, sondern unsere jeweiligen Fähigkeiten und Ressourcen einbringen müssen in diesen freundlichen, konstruktiven Diskurs. Und zu diesem Einbringen gehört auch dazu, dass wir freundlich und etwas rücksichtsvoll mit Menschen in Medien und Politik umgehen müssen, gleichwohl wir von denen Veränderungen erwarten, gemessen an dem, wie sie sich heute aufführen.
Markus nickt. Möchtest du noch was hinzufügen?
Ich kann da fast gar nichts sagen. Da war alles drin. Also vielleicht noch ein Satz. Ich habe früher spaßeshalber gerne mal in die Schulbücher der Kinder geguckt, also als sie noch zur Schule gingen. Und es am tiefsten in Erinnerung geblieben ist mir das Politikbuch. Da stand mal drin, Politik ist die Fähigkeit, Kompromisse zu machen und mit immer zu knappen Ressourcen umzugehen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Ja, wir müssen uns klar sein, dass es gibt kein maximales Ergebnis. Ich habe mal den Spaß gemacht, mir beim Lesen des Buches zu denken, der Max Grund, der heißt ja nicht umsonst so, weil er den Dingen auf den Grund geht, aber das will er auch maximal machen. Vielleicht habe ich es überinterpretiert und genau das funktioniert halt nicht. Ne? Ich kann das nicht das Maximale für mich rausholen. Ich kann immer nur Kompromisse gewinnen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir gebrauchen können als Gesellschaft zu der, falls es sie hoffentlich je gab, zu der guten alten Fähigkeit zurückzukehren, Kompromisse zu machen. Denn ohne die wird Politik endlos schwierig. dieses berühmte Spalten, das kann jede Seite für sich beanspruchen. Spalten tut immer der andere. Das ist, nützt aber keinem. Also ich muss zusammenführen. Und zusammenführen muss ich bei zu knappen Ressourcen über die Kompromisse. Jeder muss was abgeben. Das ist, und das ist, glaube ich, landläufig die falsche Interpretation, das ist keine Verlier-Verlier-Situation, sondern das ist eine normale Situation im Umgang. Wenn beiden die Bettdecke zu kurz ist, dann kriegt man halt näher zur Mitte. Ja, und so, dass beide sich irgendwie noch aneinander wärmen. Und so funktioniert Politik. Und wenn ich diese Fähigkeit verliere, dann habe ich eine gespaltene Gesellschaft. Das ist, glaube ich, das, was wir momentan in den Vereinigten Staaten besichtigen können. Meine große Angst ist immer, dass das 10 Jahre später ja bekanntlich alles immer zu uns rüberschwappt. Aber wenn uns das gelingt, in der guten alten europäischen Art zu sagen, na, es gibt ja noch einen dritten Weg, den der Gemeinschaft, dann wären wir eine ganze Ecke weiter.
Jetzt darf ich doch noch einen Aspekt zu diesem Vornamen Max sagen. Er kommt von Max Mustermann oder Max Musterfrau und steht eigentlich, keiner weiß es außer mir, deswegen sage ich es jetzt, ja, er steht eigentlich dafür, dass der Max Grund potenziell für jeden von uns steht. Ja.
So. Eine Art Otto-Normalverbraucher, ne? Wie von dem Gerd Fröbe da im zweiten
Buch. Ja, den Otto lassen wir weg, aber so den Normalo, ja, so ja, den allgemeinen Bürger, ja, das ist so dieser Gedanke.
Ich spare mir jetzt den allerletzten Witz und ich werde den letzten Witz nicht sagen, dass das ja ich bin, der Max Grund, also ist das ja im Wesentlichen der Max Grund ich.
Genau, das war sehr schön. Ja. Vielleicht würde sich der alte Grund nicht geehrt fühlen, ja, wir wissen es nicht, lassen Sie es so stehen. In jedem Fall war es ein großes Vergnügen, mit euch gemeinsam darüber reden zu dürfen.
Ja, Ralf, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, das Buch ist nicht ganz so kurz gekommen, aber wir sind ja vom Hölzchen auf, machen wir auch sonst nie, Björn, vom Hölzchen aufs Stöckchen
zu kommen. Wir bleiben immer stringent beim Thema und ziehen das gnadenlos durch. Also ich sage mal so, das ist noch nie passiert. Auch bei unseren Telefonaten passiert uns das eigentlich nie, dass wir auf andere Themen kommen. Heute ausnahmsweise mal, aber das nur,
soll auch eine Ausnahme bleiben.
Genau. Ja, ich würde vielleicht noch abschließend eine Anmerkung von meiner Seite reinbringen. Es gibt ein tolles Buch, ich weiß nicht, wer es kennt, Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. Ja, auch ein sehr gutes Buch, zweite Buchempfehlung heute. Dort gibt es ein Kapitel, man solle nicht zuhören, um zu antworten, sondern um zu verstehen. Und ich glaube, das fasst auch relativ gut zusammen, was manchmal in der Debatte auch ein klein wenig kurz kommt, das vielleicht noch als letzten Appell von meiner Seite. Ralf, es war uns eine große Freude. Dein Buch werden wir in den Shownotes verlinken. Wenn man dich erreichen möchte, wo kann man das am besten tun? Bei LinkedIn?
Es gibt eine Internetseite zum Buch. Es gibt LinkedIn, wenn das in die Shownotes reinschreibt. Ja. Und wer das laute Schweigen des Max Grund sucht, der findet es auch bei Audible oder Spotify. Ich habe es als Hörbuch einsprechen lassen. Vielleicht alleine schon wegen mir selber.
Ist dann aber sehr leise, weil es ist ja das laute Schweigen. Entschuldigung, die kann ich jetzt nicht nicht verschweigen, nicht verkneifen. Okay, meine Lieben, ich danke euch beiden und unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs wieder dabei sein und auch bis zum nächsten Mal. Bis dahin sage ich Tschüss.
Tschüss.
Wir schauen.